Bevor es weitergeht, ein kurzer Hinweis auf unseren Partner Personio für alle Unternehmer unter euch. Gerade für kleine und mittelständische Unternehmen ist der Zahltag oft alles andere als Routine, sondern jeden Monat aufs Neue ein Stresstest, manuelle Datenpflege, Compliance-Risiken, kurzfristige Änderungen. Genau hier setzt Personio Payroll an. Mit automatischer Datenübernahme direkt aus dem HR-System, integrierten Compliance-Prüfungen und fehlerfreien Abrechnungen läuft die Lohnabrechnung deutlich effizienter und vor allem zuverlässig. Das alles in einem System, das lokale Anforderungen erfüllt. Heißt konkret weniger Stress, weniger Fehler und Mitarbeiter, die pünktlich ihr Gehalt bekommen. Mit der All-in-One-Lösung von Personio, von Recruiting über Personalverwaltung bis hin zur Lohnabrechnung, steigern bereits über 15.000 Unternehmen in Europa ihre Produktivität und gewinnen Zeit für strategische Themen wie Mitarbeiterbindung und Entwicklung. Alle Infos findet ihr auch unter personio.de/missionmoney.
Den Link findet ihr natürlich auch nochmal in den Shownotes.
Und jetzt geht's weiter mit der Folge.
Servus und herzlich willkommen zu Mission Money Daily, deinem Überblick über alles, was wichtig ist aus Wirtschaft, Börse und Finanzen. Und was das für dich und dein Geld bedeutet.
Heute ist Mittwoch, der 13. Mai, und wir sprechen über heiße Inflationsvorboten in den USA, einen historischen Gewinnsprung in Japan und wir klären, warum die lange Zeit heißeste Aktie Deutschland gerade so massiv am Abschmieren ist. Die Rede ist natürlich von Rheinmetall. Mein Name ist Peter Blöd und mit mir im Studio sitzt
Johannes Bauer. Und jetzt geht's los.
Money Radar. Das passiert gerade an den Märkten.
Heute war endlich mal wieder ein Tag der Erholung in Europa und in Asien. Und das, obwohl die Ölpreise weiter leicht gestiegen sind. Haben wir auch nicht oft in letzter Zeit.
Ja.
Endlich mal wieder. Und sogar unser Langweiler-Index, der DAX, setzt sich an die Spitze der europäischen Indizes.
Jetzt den wir immer beschimpfen eigentlich.
So ist es. Jetzt wird es also echt vogelwild. Mit einem Plus von mehr als 0,6% geht er heute aus dem Tag. Und das lag vor allem natürlich an einem Schwung guter Zahlen bei den DAX-Konzernen und der Hoffnung auf Wachstum durch KI-Nachfrage. Ich sage ja, heute ist ein wilder Tag. Und selbst das Regierungschaos in Großbritannien und die immer lauter werdenden Rücktrittsforderungen an den britischen Premier Keir Starmer, die trüben die Stimmung heute nicht.
Ich bin mal gespannt, wie lange er sich noch halten kann. Das
ich glaube nicht lang.
Ein wirklich heißer Stuhl, Premier in Großbritannien zu sein.
Ja.
In den USA ist die Stimmung dagegen etwas verhaltener als auf dem europäischen Festland. Obwohl nach den Gewinnmitnahmen gestern die Chipwerte heute wieder steigen. Dow Jones und Russell 2000 notieren am Nachmittag leicht im Minus. Der Nasdaq und S&P 500 sind dank der Halbleitererholung leicht im Plus.
Aufs Gemüt drücken nach den heißeren Inflationsdaten, die wir gestern schon besprochen hatten, heute die Erzeugerpreise. Und die sind etwas kräftiger gestiegen als erwartet. Die Erzeugerpreise verteuerten sich im April gegenüber dem Vormonat um 1,4%. Das ist schon recht viel. Volkswirte hatten im Schnitt nur mit einem Zuwachs von 0,5% gerechnet. Auf Jahressicht stiegen die Preise um 5,5%. Das ist deswegen ein Alarmsignal, denn Erzeugerpreise sind so ein bisschen die Vorboten für die künftige Inflationsentwicklung, da sie eben zu einem guten Teil mit Verzögerung in den Verbraucherpreisen dann ankommen werden. Die deutlich höheren Preise könnten also die Inflation in den kommenden Monaten in den USA nochmal deutlich anfeuern.
Keine guten Aussichten und auch kein leichter Einstieg für den neuen Fed-Chef Kevin Warsh, der jetzt endlich die wichtigste Hürde genommen hat. Der US-Senat hat ihn als neuen Fed-Governor bestätigt. Heute Abend soll er dann zum neuen Notenbankchef ernannt werden. In einem Monat tagt dann zum ersten Mal der Offenmarktausschuss. Da wird sich dann zeigen, wie wichtig es ihm wirklich mit der Unabhängigkeit der Fed ist. Angesichts des Inflationsdrucks sollte eine Zinssenkung nun wirklich nicht drin sein.
Eigentlich nicht, aber man hat bei der letzten Sitzung schon gesehen, dass ein paar von den Trump-Buddies im Offenmarktausschuss sich tatsächlich für eine Zinssenkung in dem Umfeld ausgesprochen haben. Mal schauen.
Unfassbar.
Wir werden es in 4 Wochen dann erfahren. Donald Trump übrigens ist derweil in Peking gelandet und trifft sich dann morgen und übermorgen mit Xi Jinping. dem großen Mann in Peking. Das ist das erste Mal seit 9 Jahren, dass ein US-Präsident mal wieder zum Staatsbesuch dort erscheinen wird. Es wird natürlich sicher einige spannende Themen da besprochen werden. Zwischen den beiden Großmächten liegt ja doch einiges im Argen. Ansonsten geht man natürlich davon aus, dass viel Business gemacht wird. Das gehört ja irgendwie zum guten Ton. Bei Boeing geht man davon aus, dass sie einen großen Schwung an Aufträgen einsammeln werden bei chinesischen Airlines.
Dann doch mit dem Flieger saß auch Nvidia-Boss Jensen Huang. Der war erst nicht mit in der Wirtschaftsdelegation. Viele Medien haben darüber berichtet. Ja. Und nachdem das nicht so gut ankam in der Presse, rief Trump Huang an und lud ihn zu dem Trip ein. Ob das Nvidia am Ende helfen wird, um in China wieder KI-Chips verkaufen zu können, sei jetzt mal dahingestellt, das ist eher fraglich. Zwar darf der Konzern abgespeckte Versionen in China verkaufen, aber das Reich der Mitte, das lange auf Chips warten musste, auf Hochleistungschips warten musste aus den USA, hat in der Zwischenzeit eigene KI-Chip-Pläne gemacht. Auch Elon Musk saß mit in der Air Force One. Donald und Elon sind also wieder Buddies.
Es ist aber schon trotz alledem recht verwunderlich, wenn man eine Wirtschaftsdelegation mitnimmt zum Staatsempfang und du nimmst nicht den Boss des größten Unternehmens der Welt mit.
Hätte man auch von selber drauf kommen können, dass das eine gute Idee ist, ihn mitzunehmen.
So ist es. Was man von dem Treffen zwischen den beiden Großmächten so erwarten kann, vor allem natürlich auch geopolitisch, es ist ja wie gesagt einiges im Argen. Darüber habe ich heute Mittag übrigens mit Volker Hellmeier gesprochen, früher Chefvolkswirt der Bremer Landesbank, heute bei der Netfonds AG. Und natürlich haben wir auch darüber gesprochen, welche Folgen der Iran-Krieg denn für die Wirtschaft hierzulande und auch im Rest der Welt hat und was er für die Märkte jetzt erwartet. Und natürlich hat er wie immer auch den Finger in die Wunde gelegt, was den Wirtschaftsstandort Deutschland angeht, wo die Politik weiter schwer versagt und was man dringend besser machen müsste. Es war ein ziemlich spannendes Gespräch. Er war wieder ziemlich on fire. Das kann ich also auf jeden Fall mal verraten. Das Interview könnt ihr morgen als Podcast hören, denn es ist ja morgen Feiertag und da gibt es keine Daily-Version. Also, ich kann es empfehlen, unbedingt reinhören.
Ich bin gespannt.
Wild.
Das bringt uns mal zurück kurz zur Unternehmenswelt von deiner Podcast-Aufnahme. In Europa nimmt die Bilanzsaison nämlich richtig Fahrt auf und es könnte durchaus eine gute werden für den alten Kontinent. Analysten rechnen damit, dass die Unternehmensgewinne in Europa so stark steigen werden wie seit 3 Jahren nicht mehr. Um 10,2% könnten die Gewinne im Schnitt zulegen bei den Unternehmen des Eurostoxx 50. So zumindest Berechnungen von Thomson Reuters Datastream. Ist jetzt nicht schlecht, aber im Vergleich zu den USA natürlich mickrig. Wegen der Tech-Werte dürften beim S&P 500 die Gewinne im Schnitt um mehr als 26% zulegen in diesem ersten Quartal.
Ja, da klingen die 10% schon wieder ziemlich lame, das muss man schon sagen. Aber es gibt auch bei uns heute ein paar Ausreißer, die nicht lame sind. Die Überflieger im DAX sind nämlich heute Infineon und Merck, also die deutsche Merck aus Darmstadt. Beide Papiere legten heute nämlich jeweils um mehr als 8% zu. Infineon profitierte von mehreren Kaufempfehlungen von Analysten, denn wegen der hohen Nachfrage nach Halbleitern dürfte Infineon noch deutlich stärker vom KI-Boom profitieren. So sehen es die Auguren. Goldman Sachs zum Beispiel setzte heute das Kursziel für die Aktie auf 65 hoch. Derzeit notieren sie bei 63. Also da geht schon noch einiges. Auch Siemens Energy ist in dem Fahrwasser heute kräftig gestiegen um fast 4%. Auch da war KI-Hype das große Stichwort, das das Papier in die Höhe getrieben hat. Der Pharmakonzern Merck wiederum profitierte von guten Zahlen und einer angehobenen Jahresprognose. So mögen wir das.
Die ersten beiden sind ja auch sowas wie die Dauerläufer im DAX. Ja. Infineon war auch im vergangenen Monat, im April, die beste Aktie, wenn ich mich richtig erinnere. Ja. Die Allianz hat im ersten Quartal einen Rekordgewinn erwirtschaftet, die gute alte Versicherung. Operativ verdiente die Allianz 4,5 Milliarden Euro, 6% mehr als im Vorjahreszeitraum und damit lag man über den 4,36 Milliarden Euro, die Analysten erwartet hatten. Die Börse hat es jetzt nicht euphorisch aufgenommen, aber immerhin einigermaßen wohlwollend quittiert mit einem Kursplus von rund 2%.
Ja, also so ein Rekordgewinn darf man durchaus auch mal euphorischer begegnen. Aber na gut, die Zahlen von Siemens, die kamen nicht ganz so gut an. Der Umsatz legte nämlich währungsbereinigt um rund 6% zu und blieb leicht unter den Erwartungen der Analysten. Vor allem das Industriegeschäft schwächelte etwas beim operativen Ergebnis. Aber immerhin schnellte der Auftragseingang nach oben, und zwar um satte 18%. Und das glättete die Wogen dann etwas. Und daher rettete sich die Aktie dann am Nachmittag dann doch noch leicht ins Plus immerhin.
Die beiden Energieriesen E.ON und RWE legten heute hingegen Entgegengesetztes vor. Düsseldorf gewinnt gegen Essen in diesem Fall. E.ON überzeugte nämlich mit seinen Quartalszahlen und legte heute um mehr als 3% zu. RWE hingegen enttäuschte und gehörte zu den Tagesverlierern im DAX mit einem Minus von ebenfalls knapp 3%. Schlechter waren nur SAP. Deswegen ist Siemens meines Wissens auch immer noch die Aktie mit dem höchsten Market Cap. Und mal wieder Rheinmetall. Warum der Rüstungskonzern lange die heißeste Aktie im DAX gerade so dermaßen schwächelt, darüber sprechen wir gleich noch ausführlich in unserer Rubrik im Fokus.
Mit TUI und Hapag-Lloyd haben dann heute nochmal zwei Unternehmen in die Bilanzen quasi blicken lassen, die natürlich besonders vom Iran-Konflikt betroffen sind und der Blockade der Straße von Hormuz und natürlich auch den hohen Ölpreisen. Und beide konnten eigentlich überzeugen mit ihren Bilanzen, obwohl die beide nicht besonders gut waren. Das muss man auch dazu sagen. Deswegen legten die Aktien jeweils um mehr als 2% zu. Dabei hat gerade bei der Reederei Hapag-Lloyd die Blockade der Seestraße eigentlich ziemlich brutal in die Bilanz eingeschlagen.
Ja, und zwar so: Im ersten Quartal gab es einen operativen Verlust von 134 Millionen Euro zu verkraften. Im vergangenen Jahr verdiente Hapag-Lloyd noch mehr als 400 Millionen Euro. Auch für das Gesamtjahr kann der Konzern nicht ausschließen, in den roten Zahlen zu landen. Zu volatil sind die Frachtraten, die ja kräftig gestiegen sind während des Irankriegs. Zu unsicher, wann und wie es da im Nahen Osten weitergehen wird.
Ja, da würde ich mir jetzt ehrlicherweise auch keine Prognose wagen im Moment, wenn ich da als Reeder irgendwie einen Haufen Schiffe festsitzen hätte.
Waren die Anleger dann ja auch gnädig in ihrer Reaktion.
So ist es. Die TUI konnte dagegen, und das ist durchaus erstaunlich und in dem Sinne auch positiv, in den ersten drei Monaten des Jahres trotz der ganzen Belastungen und natürlich auch der Kosten für die Rückholaktion, die es zu Beginn des Krieges ja gab, dass den Verlust im ersten Quartal in den ersten drei Monaten tatsächlich leicht reduzieren. Haben wir auch nicht so oft gehabt. Etwas mehr als die Hälfte des Sommerangebots übrigens ist schon verkauft. Und die zweite Jahreshälfte, da sollen die Preise weiter steigen. Also Jo, falls du noch nicht gebucht hast, ich würde so langsam Gas geben. Sonst wird's schwierig mit dem Sommerurlaub.
Habe ich tatsächlich nicht. Ich dachte,
ich auch nicht.
Ich dachte, es sei noch lange hin, aber gut zu wissen.
Ja.
Wagen wir mal den Sprung in die USA, beziehungsweise mit einem Bein in die USA, mit dem anderen nach China. Denn Chinas Tech-Riese Alibaba, an der US-Börse gelistet, legte heute auch eine große Intraday-Wende hin. Sehen wir ja immer besonders gern.
Ja.
Sieht hübsch aus. Das Unternehmen meldete für das erste Quartal einen Ergebnisseinbruch um 84%. Daher war die Aktie vorbörslich 4% im Minus. Weil aber das Wachstum dank KI-Nachfrage im Cloud-Geschäft kräftig wächst und Alibaba massiv in den Ausbau des KI-Geschäfts investiert, waren Investoren dann am Ende doch schnell besänftigt. Am Nachmittag lag die Aktie dann 8% im Plus.
Mhm. So einfach kann es manchmal gehen. Und das Erstaunliche ist, bei Alibaba ist man sehr wohlwollend Investitionen gegenübergestellt, was bei den amerikanischen Tech-Werten ja nicht mehr immer so 100% der Fall ist. Tja, auf Aktionärsbesänftigung braucht man irgendwie bei Birkenstock erstmal wieder mal nicht hoffen. Kommt einfach nicht in Tritt der Latschenhersteller, der ja in New York an die Börse gegangen ist, um hip zu sein, glaube ich. Die Quartalszahlen waren irgendwie, kann man mal vereinfacht sagen, nix. Umsatz und Ergebnis blieben deutlich hinter den Erwartungen zurück. Deswegen sackte die Aktie um satte 10% ab und erreichte ein neues 52-Wochen-Tief.
Da habe ich wohl vor einer Weile mal tatsächlich den richtigen Zeitpunkt erwischt, um zu verkaufen.
Ja.
Geht ja immer stark hin und her bei Birkenstock. Das ist ja wirklich Wahnsinn. Dann haben wir noch was Kurioses. Die zweitbeste Aktie im S&P 500 war am Nachmittag Ford mit einem Plus von mehr als 8%. Tja, warum?
Keine Ahnung.
Wir haben es versucht, wir haben überall nachgeschaut. Es gab nicht wirklich einen Grund nachzuvollziehen, wie es dazu kam. Keine Unternehmensmeldungen auf jeden Fall. Auch keine großen Analysteneinstufungen oder Kommentare, die einen Kurssprung bei dem US-Autobauer rechtfertigen würden. Also schichtet da irgendjemand groß um oder weiß mehr? Vielleicht sind wir da morgen oder übermorgen schlauer.
Ja.
Wir werden es auf jeden Fall mal im Auge behalten. Ist ja jetzt auch nicht gerade eine Pommesbude.
Nee, irgendwie nicht. Deswegen ist ein Sprung um 9% schon merkwürdig, wenn es keine Nachrichten gibt. Abschließen wollen wir den Marktüberblick heute mal mit etwas Historischem aus Japan. Und zwar Softbank hat im abgelaufenen Geschäftsjahr, dafür gab es heute die Bilanz, umgerechnet einen Gewinn von 27 Milliarden Euro erwirtschaftet. Manchem sein Ganzes, sage ich da nur. Das war, alle mal anschnallen, der höchste Gewinn oder Überschuss eines japanischen Unternehmens aller Zeiten.
Da muss die Aktie doch abgegangen
sein.
Kein
Toyota, kein gar nichts. Zustande kam das allerdings vor allem wegen der deutlich gestiegenen Bewertung der Beteiligung an OpenAI. Softbank hat letztes Jahr roundabout 30 Milliarden Dollar in den ChatGPT-Erfinder investiert. Seither hat sich die Beteiligung im Wert verdoppelt. Ich bin ja mal gespannt. Sollte denn der Börsengang tatsächlich kommen in diesem Jahr, wo alle drauf warten, was die Beteiligung dann wert ist?
Wird ja auch ein Wettrennen sein mit Anthropic, die ja auch immer, da hört man die letzten Tage auch immer mal wieder, dass es vielleicht doch schneller gehen könnte. Ist die Frage, ob es da der große Vorteil ist, der Erste zu sein, der schafft aus dieser KI-Riege, oder ob es dann doch besser ist, wenn man irgendwie nachfassen kann.
Ja, sind wir gespannt. Das wären auf jeden Fall zwei geile Börsengänge dieses Jahr. Sollten sie kommen.
Im Fokus. Darauf schaut die Welt heute ganz besonders.
Eigentlich hat Rheinmetall gerade allen Grund dazu, euphorisch zu sein. Der Konzern sammelt einen milliardenschweren Großauftrag nach dem anderen ein. Angriffsdrohnen für die Bundeswehr, Fregatten für die Marine und ein gemeinsames Drohnenabwehrsystem mit der Telekom. Nach außen wirkt das wie eine einzige Erfolgsgeschichte. Fast so, als könne der Rüstungskonzern gerade gar nichts falsch machen.
Tja, und genau hier liegt wahrscheinlich auch das Problem, denn viele dieser Projekte bringen erst Jahre später wirklich Geld rein. Die neuen Drohnen sollen frühestens 2027 fliegen, die großen Fregatten sogar erst 2032 fertig werden. Und wie das Abwehrsystem mit der Telekom am Ende konkret aussehen soll, tja, das weiß der Markt bisher auch noch gar nicht richtig einzuschätzen.
Das sieht man auch am Börsenkurs. Investoren merken offenbar langsam, aber sicher, zwischen einer spektakulären Ankündigung und echtem Gewinn liegt bei Rheinmetall oft eine große Zeitspanne. Und genau das hat die Aktie zuletzt belastet. Seit ihrem Hoch im Januar, ich glaube so 19. Januar oder so war das, hat sie mehr als 40% an Wert verloren.
Das ist schon abgefahren, vor allem, weil man ja irgendwie in all diesen geopolitischen Zeiten irgendwie das Gefühl hatte, zumindest letztes Jahr mal, die kann überhaupt gar nicht mehr fallen, richtig.
Die kann nicht hoch genug steigen.
Richtig, ja. Ja, und besonders bemerkenswert ist, selbst Analysten, die richtig lange optimistisch waren, werden immer vorsichtiger. Zum Beispiel David Perry von JP Morgan, jahrelang einer der größten quasi Unterstützer der Aktie, stufte Rheinmetall im Mai herab und senkte sein Kursziel deutlich. Seine Begründung, Rheinmetall wächst zwar, aber offensichtlich nicht schnell genug für die extrem hohen Erwartungen des Marktes.
Und das ist dann schon auch eine Hiobsbotschaft, wenn eine US-Großbank wie JP Morgan den Daumen senkt.
Ja.
Da schauen natürlich viele drauf. Die Zahlen, die zeigen ein gemischtes Bild. Der Umsatz stieg im ersten Quartal zwar um knapp 8% auf rund 1,9 Milliarden Euro. Analysten hatten allerdings mit deutlich mehr gerechnet. Gleichzeitig investiert Rheinmetall massiv in neue Werke, Maschinen und Produktionskapazitäten.
Und das hat man natürlich ziemlich deutlich zuletzt gesehen beim operativen Cashflow. Der liegt aktuell nämlich bei minus 285 Millionen Euro. Rheinmetall gibt im Moment also enorm viel Geld aus, bevor überhaupt eben auch Geld reinkommt. Und das ist meistens keine so gesunde Geschichte. Die Kapazitäten werden aggressiv ausgebaut, aber das kostet den Rüstungskonzern halt Milliarden.
Dabei mangelt es eigentlich nicht an der Nachfrage. Der Auftragsbestand liegt inzwischen bei rekordverdächtigen 73 Milliarden Euro, ein Plus von 31% im Vergleich zum Vorjahr. Das Problem ist da eher, diese Aufträge müssen auch erstmal abgearbeitet werden und viele Projekte laufen langsamer an als geplant.
Das sehen auch die Analysten der Bank of America so. Sie sprechen weniger von einem strukturellen Problem als von einem Problem beim Timing. Also Aufträge kommen zwar rein, aber die Auslieferungen, Vertragsabschlüsse und Produktion verzögern sich.
Ein Beispiel dafür ist der sogenannte Arminius-Vertrag, eines der größten geplanten Rüstungsprojekte, die es aktuell gibt. Eigentlich sollte der Vertrag schon lange unterzeichnet sein. Jetzt könnte sich die Unterschrift aber bis ins nächste Jahr, also bis 2027, verschieben.
Ja, da redet man auch schon ziemlich lang drüber. Auch bei einem geplanten Raketen-Joint-Venture mit Lockheed Martin aus den USA laufen die Gespräche langsamer als gedacht. Rheinmetall schaut sich deshalb inzwischen sogar nach weiteren möglichen Partnern um. Also es zeigt so ein bisschen, selbst in einem boomenden Markt läuft eben nicht automatisch alles reibungslos.
Hätte man eigentlich auch drauf kommen können, ja. Aber die Euphorie an der Börse war enorm groß, also auch was irgendwie so große ETF angeht, ja. Im Rüstungsbereich. Ein weiteres Problem ist die Produktion. Laut Analysten verfügt Rheinmetall im Marinebereich aktuell nur über ungefähr die Hälfte der Kapazitäten, die nötig wären, um bestehende Aufträge schnell genug abzuarbeiten. Deshalb versucht Rheinmetall gerade zusätzliche Werften zu übernehmen, unter anderem in Deutschland oder in Rumänien.
Ja, es zeigt sich eben immer wieder, wenn man zu schnell wachsen will, ist das ungesund, weil man muss das alles eben auch verdauen können bei aller Euphorie. Trotzdem bleiben übrigens viele Experten langfristig optimistisch, denn die Verteidigungsausgaben steigen in ganz Europa ja massiv an. Allein Deutschland könnte ja laut Schätzungen 2027 rund 145 Milliarden Euro pro Jahr für Verteidigung ausgeben. Auch wegen des anhaltenden Ukraine-Krieges und natürlich der ganzen geopolitischen Spannungen überall auf der Welt. Um mal hier auch einen Vergleich zu machen, dieses Jahr sollen es rund 108 Milliarden sein. Vor 10 Jahren waren es gerade mal noch 35 Milliarden.
Kann einem auch ein bisschen Angst machen, diese massive Zunahme. Ja. Da ist das Sondervermögen natürlich schon mit drin. Gleichzeitig verändert sich die gesamte Rüstungsbranche. Früher ging es vor allem um Panzer, Artillerie, schwere Waffen, heute fließt immer mehr Geld in Drohnen, Cyberabwehr, digitale Aufklärung und KI-gestützte Verteidigungssysteme.
Und da liegt natürlich so ein bisschen die große Herausforderung für Rheinmetall, denn der Markt wächst zwar rasant, aber plötzlich drängen eben auch neue Tech-Unternehmen in die Branche. Der Kuchen wird größer, aber es sitzen eben auch deutlich mehr Esser mit am Tisch sozusagen.
Und da gibt's dann halt Gerangel. Für Anleger heißt das, große Schlagzeilen allein reichen nicht mehr aus. Eine Ankündigung ist noch kein Auftrag, ein Auftrag ist noch keine Lieferung. Und selbst eine Lieferung bedeutet noch lange nicht automatisch hohe Gewinne.
Aber trotzdem gibt's auch positive Signale, das muss man auch sagen. Ein Rheinmetall-Vorstand kaufte zuletzt selber Aktien im Wert von rund 246.000 Euro. Solche Insider-Käufe gelten ja eigentlich immer als ganz gutes Zeichen dafür, dass das Management langfristig weiterhin an die eigene Story glaubt.
Andererseits, wir haben auch gestern darüber gesprochen und 246.000 Euro für den Vorstand
ist jetzt Peanuts.
Ist nicht viel und er weiß natürlich auch um das Signal, das das aussendet.
Ja.
Die entscheidende Frage, die man sich jetzt stellen sollte, kann Rheinmetall die gigantischen Erwartungen erfüllen? Denn der Konzern muss nicht nur neue Aufträge gewinnen, sondern vor allem beweisen, dass er die riesigen Projekte auch pünktlich umsetzen, liefern und profitabel abwickeln kann.
Ja, kurzfristig dürfte die Aktie vermutlich eher weiter schwanken und tendenziell wahrscheinlich nicht nach oben durchstarten. Langfristig aber wetten doch viele Investoren darauf, dass Europas Aufrüstung gerade erst beginnt und Rheinmetall einer der größten Gewinner und Profiteure dieser Entwicklung bleiben könnte. Wer übrigens mehr dazu wissen will, kann den Artikel von unserer Kollegin Zoe Brunner mal lesen. Sehr empfehlenswert auf Focus Plus. Den Link packen wir natürlich wie immer in die Shownotes.
Ist natürlich auch eine Frage ganz generell, will man Rüstungsaktien im Depot haben oder nicht?
Da haben wir unterschiedliche Meinungen, wir zwei, gell?
Wenn ich mich richtig erinnere, du sagst nein.
Ja.
Ich hatte tatsächlich immer mal wieder den ein oder anderen Titel, habe aber tatsächlich auch bei Rheinmetall vor ein paar Jahren mal die Hälfte des Gewinns gespendet, weil so ein bisschen ungutes Gefühl hatte ich am Ende dann doch dabei.
Genau, ich bin jemand, der sagt, auch wenn ich natürlich nachvollziehen kann, dass Rüstung ein Thema ist und auch ein Thema bleiben wird, ich mag es nicht im Depot haben.
So ist bei mir mit Direktinvestments in Ölkonzerne. Das
siehst du, genau. So hat jeder so ein bisschen seine persönlichen moralischen Limits beim Anlegen. könnt gerne auch mal in die Kommentare schreiben, wie ihr das so handhabt.
Das wäre sehr interessant. Genau, ja.
Sagt man einfach, das ist das Depot und da hat das alles nichts zu suchen oder eben vielleicht doch gerade da. So, und damit würde ich sagen, verabschieden wir euch und uns in den wohlverdienten Feierabend. Morgen ist Vatertag, also einen entspannten Tag. Wetter soll bei uns im Süden zumindest leider ziemlich schlecht werden.
Wird's nichts mit der Bollerwagentour?
Da ich nicht Bollerwagen fahre, ehrlicherweise ist mir das aus der Hinsicht wurscht. Schönes Wetter wäre mir lieber, da könnte man wenigstens golfen gehen. Ansonsten macht euch trotzdem einen schönen Tag und wir hören uns dann am Freitag wieder. Wie gesagt, morgen dann die Folge mit Volker Hellmeier unbedingt reinhören. Und ansonsten, wie gesagt, hören wir uns Freitag wieder. Bis dahin. Ciao.
Schönen Feiertag. Ciao.
Sämtliche besprochenen Aktien, Fonds und Finanzprodukte sind selbstverständlich ausnahmslos keine Kauf- oder Anlageempfehlung. Die Redaktion und der Verlag haften daher nicht für Verluste, die durch den Kauf oder Verkauf dieser Produkte entstehen können.